Musikgeschichten von und mit Karl Böhmer und Katharina Schellnecker. Ein Podcast aus dem Haus Sturiarte.
Heute ist Freitag und heute ist der 9. Ich bin nicht abergläubisch, ich glaube Sie auch nicht, aber trotzdem wird es jetzt gruselig und es wird ein bisschen morbide. Also wir steigen hinunter ins Gruftige. Es geht nämlich um einen Fluch. Das ist der Fluch der 9. Was ist da?
Es gibt eine Arithmetik für Komponisten, die behauptet, dass die großen Komponisten nach ihrer 9. Symphonie Schwierigkeiten mit dem Schicksal bekommen. Also entweder man schafft es noch, die 9. zu vollenden und stirbt danach, oder man schafft es nicht mehr, die 9. zu vollenden und stirbt danach. Also wer seine 9. noch geschrieben hat, waren natürlich Beethoven, Dvorak, nach alter Zählung der Symphonien auch Schubert zum Beispiel. Und wer es nicht mehr ganz geschafft hat, seine 9. zu vollenden, war Anton Bruckner. Und wer mit diesem Problem lebenslang gehadert hat, also besonders natürlich am Ende seines nicht allzu langen Lebens, war Gustav Mahler. Wir wissen von seiner Frau Alma Mahler, dass er eine Heidenangst vor dieser 9., vor dieser 9 Zahl hatte. Und es ist ganz lustig, also im englischen Wikipedia gibt es dazu einen Eintrag, das heißt The Curse of the Ninth, also der Fluch der 9. Und das ist tatsächlich im Englischen ein geflügeltes Wort. Und es ist eine sehr populäre, bei uns in Deutschland sehr populäre englische Krimiserie, Inspector Barnaby, hat eine der jüngsten Folgen The Curse of the Ninth genannt, dem Fluch der 9. gewidmet, wo ein alter Dirigent und Komponist seine 9. aus der Taufe heben möchte und das wird durch verschiedene Morde behindert, aber findet am Ende dann doch statt.
Klingt ziemlich gruselig, weil sie Maler angesprochen hat. Schönberg hat, als Maler gestorben ist, auch gesagt, die eine 9. geschrieben haben, stehen dem Jenseits nahe. Es scheint, die 9. ist eine Grenze. Wer darüber hinaus will, muss fort. Was Sie jetzt aufgezählt haben, ist ja nur einer, wo es das zutrifft, der Fluch, ist also mehr ein Mythos als ein echter Fluch.
Ja, natürlich. Also der Maler hat sich dabei besonders auf seine Helden, auf Beethoven und Bruckner bezogen. Dvorak hätte er vielleicht gar nicht so ernst genommen, zumal der Dvorak ja erst 1904 gestorben ist. Der war ja noch ein Zeitgenosse von Mahler. Man wusste nicht so recht, schreibt er noch eine 10. Und bei Dvorak war es ja keineswegs so, dass er nach der 9. gestorben ist. Der hatte nur nach 9 Symphonien genug und hat sich gesagt, ich probiere was anderes aus. Ich schreibe jetzt nur noch symphonische Dichtungen, also Musik mit einem Programm, mit einem literarischen Programm, nämlich über tschechische Märchen. Das war ein völlig anderes Genre. Und beim Schubert ist die Zählung einfach falsch. Also das, was wir als 9. bezeichnen, ist nur die 8. und so weiter. Und dann ist immer die Frage bei Dvorak und bei Schubert, die haben ja auch Jugendsymphonien geschrieben, die sich selbst überhaupt nicht in die offizielle Zählung mit aufgenommen haben. Deshalb sage ich, es ist ein arithmetisches Problem. Es kommt ganz auf die Zählung an. Letztlich bleiben dann Beethoven und Bruckner übrig und daraus diesen Fluch abzuleiten, ist natürlich etwas kindisch. Es ist dann späteren Komponisten auch gar nicht schwer gefallen, den Fluch auszuhebeln. Zum Beispiel Schostakowitsch, der hat bekanntermaßen 15 Symphonien geschrieben. Also bei dem war seine berühmte 9. keine Schallgrenze. Und es gibt ja Komponisten, die sind nie so weit gekommen. Der Brahms, dem fiel keine 5. Symphonie mehr ein. Der Schumann hatte keine Gelegenheit, eine 5. zu schreiben. Und Mendelssohn, weiß ich immer im Unklaren, aber hat er jetzt eigentlich 4 oder 5 geschrieben? Der hat überhaupt nur 2 zum Druck befördert, weil er so hyperkritisch war. Also es gibt ja dann die Komponisten, die ohnehin weit drunter sind und viele Komponisten vor 1800, die weit drüber sind. Mozart und Haydn beispielsweise.
Aber warum hatte dann Mahler das Gefühl, hinter seinem Rücken ist ein Riesenmonster in Form von Beethoven?
So eine Fledermaus, die über ihm schwebt, das kann ich nicht sagen. Also das hängt sicher mit seiner Mystifizierung zusammen. Sowohl der großen Komponisten, die er als Dirigent so verehrt hat und mustergültig dirigiert hat, als auch mit seiner Mystifizierung der Gattung Symphonie. Die hat er natürlich auf eine Höhe gehoben des Kunstreligiösen oder meinetwegen auch Naturreligiösen, die bis dahin unerreicht war. Und er hat ja dann auch alle Mittel für die Symphonie mobilisiert. Also bei Beethoven die 9. ist ja insofern ein besonderes Stück, als sie mit einem Vokalfinale endet. Also mit einem Finale, für vier Solistenchor und Orchester über den berühmten Text Freude schöner Götterfunken, also Schillers Ode an die Freude. Das war ja eine bizarre Idee, die im 19. Jahrhundert gar nicht so gut ankam. Bei der Uraufführung der 9. haben die Wiener, weil sie sich gelangweilt haben, den Saal meistens schon vor dem berühmten Finale verlassen. Das wissen wir von einem Ohrenzeugen. In späteren Aufführungen wurde der Finalsatz oft weggelassen, weil man ja sonst die ersten drei schönen Instrumentalsätze nie gehört hätte, wenn man immer darauf angewiesen wäre, so einen großen Chor und die Solisten dazu zu stellen. Und da die Solopartien so unangenehm sind in dem Stück, singt es eh keiner gerne. Also muss man dazu sagen. Und dann hat es schon sehr lange gedauert, bis diese Symphonie sich überhaupt durchgesetzt hat. Und das war letztlich Wagner, der das geschafft hat. Wagner machte aus der 9. ein künstlerisches Manifest. Dann kam es erst zu diesem Nimbus der 9. Beethoven. Den hat es in der Form im 19. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gar nicht gegeben.
Das heißt, Beethoven hat das gar nicht erlebt, dass die so geboomt hat. Das war also bei ihm als bei der Uraufführung ein voller Flop und wurde dann zur absoluten Messlatte.
Genau, ja. Für Beethoven war das ein Experiment, was, wenn man es jetzt brutal sagen würde, erstmal gescheitert ist. Die zweite Aufführung war dann deutlich besser besucht und wurde auch enthusiastischer gefeiert. Und in der zweiten Aufführung sind die Wiener dann auch geströmt. Das hatte aber auch andere Gründe, weil der Beethoven dann so schlau war, die Stars der italienischen Oper einzuladen, dass sie vor seiner 9. noch einige Hits zum Besten geben, damit die Wiener mit Begeisterung eingestimmt sind auf das große Werk. Wie gesagt, das, was wir heute erleben, dass in Tokio zum Beispiel an jedem Silvesterabend die 9., was weiß ich, 20 oder 30 Mal aufgeführt wird in den verschiedenen Stadtteilen, das gab es damals überhaupt nicht. Ja, und Mahler, für den war das aber so selbstverständlich, der lebte ja mehr in sozusagen Intimgemeinschaft mit den großen Meistern der Vergangenheit. Für den war das dann irgendwie schon ganz real, seltsamerweise.
Ja, der dürfte ja sehr seltsame Persönlichkeit gewesen sein. Man kennt dem Tagebucheintragungen auch von der Alma, die dafür sorgen musste, also seiner Frau, dass um sein Komponierhäusel am Attersee ja keine Hunde oder Hühner laufen, weil das hätte ihn schon in seiner Konzentration gestört. Das dürfte also sehr hypersensibel gewesen sein.
Ja, natürlich, weil er in seinem Kompositionsvorgang auch so ein, wie soll man das denn sagen, so ein Eruptiver war. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Kompositionstypen. Es gibt eine schöne Haydn-Biografie von Carpani, von einem Italiener, der aufzählt, wie die verschiedenen Komponisten seiner Zeit sich aufs Komponieren vorbereitet haben. Dann erwähnt er also Giuseppe Sarti, einen ganz berühmten Italiener, der immer nur um Mitternacht, also in der ganz stillen Nacht komponieren konnte, in einem Kämmerchen, was nur von einem schwachen Kronleuchter beleuchtet war, sodass er gerade noch sah, wie er die Noten schreiben konnte. Dann hat er beschrieben, wie Haydn komponiert hat. Der musste immer voll angekleidet sein morgens. Und wenn er dann den Ring des Königs von Preußen über den Finger gezogen hatte und rausgeputzt war, dann konnte er sich an den Tisch setzen, an den Schreibtisch und komponieren. Mozart war ja mehr so der Schlamper, also der hat sowieso komponiert beim Billardspielen, also unter Freunden im Kopf, das war ja eigentlich sein Komponieren. Brahms hat immer beim Spazierengehen komponiert und das hat der Maler ja auch oft gemacht. Aber wenn er sich dann nach seiner Spaziergeinspiration übers Notenpapier geworfen hatte, dann durfte es natürlich keine Störung geben, keine. Kinder mussten leise sein, Alma durfte nicht Klavier spielen oder singen. Selbst die Köchin, selbst die Haushälterin, selbst die Putzfrauen, alles musste um ihn herum erstarren. Das muss natürlich die arme Alma und vor allem die Kinder zur Weißglut getrieben haben, ist klar. Aber so war der nun mal. Der war ein Despot, letztlich ein Despot seiner Kunst in gewisser Hinsicht.
Ich habe mir zur Vorbereitung unseres Podcasts Mahler auf der Couch angeschaut, den Spielfilm. Und da gibt es eben auch diese schönen Szenen, wo sich Mahler und Alma kennenlernen. Mich hat es doch sehr verwundert, dass Alma als so emanzipierte junge Frau mit allen Möglichkeiten diesem super seltsamen Kauz hingegeben hat. und dann auch ihre Karriere aufgegeben hat, obwohl sie das ausdrücklich vorher geäußert hat, dass sie komponiert und sie als Komponistin und Künstlerin arbeiten möchte. Wie kann das sein?
Naja, die Alma Schindler war eine Frau, die sich von starken Musikerpersönlichkeiten oder überhaupt Künstlerpersönlichkeiten angezogen fühlte. Also die hatte ja vor dem Maler ein Verhältnis zu Alexander von Zemlinsky, den sie als halsloses Monster bezeichnet hat. Also um die Schönheit der Männer ging es nicht, es ging um ihre künstlerische Potenz. Stravinsky hat mal Zemlinsky als den besten Dirigenten bezeichnet, den er jemals erlebt hat. Da steckten die Besonderheiten für die Alma. Und sie hat ja selbst dann festgestellt, dass sie sich so in diese Sklaverei begeben hat von dem malerischen, von dem Diktat der malerischen Kreativität, dass sie das selbst überhaupt nicht bemerkt hat. Sie war immer schwanger, sie hat die Kinder gekriegt, sie hat ihn dann großgezogen und hat alles um ihn herum so nach seiner Fasson ausgerichtet, dass sie überhaupt nicht gemerkt hat, in welchen Zug von Selbstkasteiung sie dann hineingeraten ist. Das kann man, glaube ich, ernst nehmen, denn Ähnliches hat ja auch die Clara Schumann durchgemacht. Die hatte genau das gleiche Problem. Die hatte allerdings noch ein etwas anders gelagertes Problem. Ihr Mann war auch der gleiche Despot, hat darauf bestanden, dass sie nicht Klavier übt, wenn er an einem neuen Stück arbeitet, aber sie musste mit ihrem Klavierspiel die Familie finanzieren, weil Schumann mit seinen Kompositionen das ja gar nicht leisten konnte. Das war natürlich ein Widerspruch, der noch besonders tragisch war. Also es gibt dieses Frauenschicksal natürlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert öfter. Ja, aber sie war natürlich dann auch die Frau des Herrn Hofoperndirektors. Das muss man sich dann in Wien auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Darauf hat sie sicher großen Wert gelegt. Und sie war dadurch auch sie selbst in ihrer gewissen Weise, in ihrer kreativen Persönlichkeit natürlich eine Anerkannte. Die Fetzen geflogen sind nur immer, wenn sie auf den Richard Strauss und dessen Ehefrau traf, eine Sängerin, die Pauline Arnert, die konnten sich überhaupt nicht riechen. Die beiden Damen insbesondere nicht. Und,
oh je.
Ja, also, aber gut, man gehörte halt dazu. Man gehörte in diese Schicht der wenigen ganz großen Musikerpersönlichkeiten und das war ihr das Allerwichtigste, glaube ich. Und sie hat dann erst relativ spät erkannt, was ihr dabei fehlt. Und das natürlich auch dieses Verhältnis mit dem jungen Gropius begonnen und
ja, es hat ein bisschen kompensiert mit einer sehr heftigen Affäre mit dem Architekten, sehr jungen Architekten Gropius. Da gibt es eine lustige Geschichte und das finde ich so verwunderlich, weil Gropius hat dem Maler, also adressiert einen Brief, wo drin steht, also das war eigentlich ein Brief an die Alma, ein ganz heißer Liebesbrief und draußen am Kuvert stand aber Malers Adresse und Malers Name. Wie erklären Sie sich das? Also so verliebt und blöd kann man dann ja wirklich nicht sein, dass man nicht den richtigen Namen aufs Kuvert schreibt.
Naja, vielleicht war es eine bewusste Provokation. Also die Alma wird sicher dem Gropius nicht den Freibrief gegeben haben, ihre Ehe zu zerstören. Sie wusste ja, dass ihr Mann, der hatte ja schon damals diese Herzdiagnose, also von einem schweren Herzfehler, hat sein ganzes Leben umstellen müssen, deshalb hat trotzdem die Stelle in New York angetreten an der Met und ist dann wieder zurückgekommen nach Europa. Und das war natürlich, es wäre ihr wahrscheinlich wie Verrat vorgekommen, den jetzt im Stich zu lassen. Aber auf der anderen Seite wollte sie sich halt ausleben. Und ich weiß nicht, ob das, wenn das der Gropius wirklich bewusst gemacht hat, ob das fair war gegenüber ihr und gegenüber auch dem Maler, weil er sich selbst damit so eine Rolle zugeschanzt hat. Einem Cicisbeo in Italien wäre das nie eingefallen. Der Cicisbeo hätte gewusst, ich bin der Liebhaber der Frau, aber der Ehemann arrangiert sich damit. Also der Maler war ahnungslos. Und der Maler hat in seiner Maßlosigkeit natürlich, dem ist dann die Welt zusammengebrochen, weil er dachte, die schöne Alma ist ganz für ihn da, auch mit all ihren körperlichen Bedürfnissen. Das war natürlich eine Arroganz. Im 18. Jahrhundert hat man das dann oft ganz anders geregelt. Es gibt diese schöne Geschichte von Lorenzo da Ponte, der hatte ja eine Sängerin, also der Wiener Hofpoet Lorenzo da Ponte hat sich in eine Sängerin verliebt, die neu nach Wien kam, 1788, Adriana Ferrarese del Bene, und die war mit ihrem Ehemann in Wien. Und man weiß aus den Briefen, dass da Ponte und Luigi del Bene haben miteinander korrespondiert, die hatten geschäftlich miteinander zu tun, das war so eine Ménage à trois. Da wusste jeder, was die Rolle war in diesem Verhältnis. Das war beim Maler ganz anders. Der Maler ist dann aus allen Wolken gefallen und hat gedacht, die große Liebe ist dahin. Aber bekanntlich ist ja mit einer Affäre noch keine große Liebe dahin. Und das bewegt sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Das hat er dann wahrscheinlich auch begriffen, dann doch irgendwann begriffen und hat vielleicht auch gesehen, welche Opfer seine Frau für ihn gebracht hat. Das ist ja solchen Genies nicht immer gegeben.
Um nochmal auf den Fluch der Neunten zurückzukommen. Maler hat... seine eigentliche Neunte nicht Neunte genannt, aus dem Aberglauben.
Die Alma Mahler hat das ja überliefert, diese Geschichte, dass der Maler auf sein Lied von der Erde, das Lied von der Erde, Neunte geschrieben hatte und das dann durchgestrichen hat, weil er gedacht hat, so schlägt er dem Schicksal ein Schnäppchen. Also er hat dann zu ihr tatsächlich, der begann ja dann nach dem Lied von der Erde, was ein Liederzyklus für zwei Sänger und Orchester ist, aber mit symphonischen Dimensionen, was man also Symphonie nennen kann oder auch nicht, er hat es dann nicht gemacht, hat er dann eine instrumentale Neunte geschrieben und hat dann gedacht, so jetzt ist er dem Tod von der Schippe gesprungen, weil jetzt hat er ja eigentlich schon seine Zehnte geschrieben. Aber er ist dann tatsächlich bei der Arbeit über der Zehnten gestorben. Also wenn es einen Fluch der Neunten gibt, dann hat er sicher den Maler ereilt. Und durch Maler ist er dann ja erst sprichwörtlich geworden, weil man da so deutlich sieht, dass man dem Fluch nicht auskommt. Und ich glaube, der hat es ja tatsächlich ernst gemeint. Das ist so kurios. Das ändert nur nichts daran, dass das Lied von der Erde eigentlich eine Symphonie ist. Und das hat seine Frau Alma natürlich sofort erkannt. Die hat beschrieben, dass der Maler erstmal begann, Texte aus der chinesischen Flöte von Bethke zu vertonen als Liederzyklus. Und dass er dann festgestellt hat, dass daraus ja eine Symphonie werden könnte. Dann hat er also immer größere Orchesterzwischenspiele geschrieben, hat einen symphonischen Zusammenhang hergestellt und dann schreibt sie so schön. Und von dem Moment an fiel ihm die Arbeit ganz leicht, als er begriffen hat, das ist ja eigentlich eine Symphonie, weil er sich dann ganz zu Hause gefühlt hat. Das ist eben der berühmte Fluch der Neunten, der sich mit dem Lied von der Erde verbindet.
Aber der Fluch ist nicht nur, dass er gestorben ist, und da hat er die Uraufführung gar nicht erlebt, der Neunten, sondern der Fluch lag wohl auch in den Lebensumständen, die sich gerade da treffen, als er die Neunte geschrieben hat, weil er hat als Hofoperndirektor seine Stellung verloren oder gekündigt. Sein Kind ist nicht mal 5-jährig an Diphtherie gestorben. Da kam noch die Affäre mit dem Gropius dazu und seine Herzkrankheit. Und das dürfte man dann ja auch wohl hören in der Neunten, im Lied von der Erde.
Ja, man hört es dann auch in der Neunten. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Stücke, aber beide hängen natürlich mit dieser großen Krise zusammen. Also wir wissen, dass Mahler 1907, als seine Tochter diesen grausamen, plötzlichen, schnellen Tod gestorben ist, bekam er dann kurz danach auch diese Herzdiagnose. Und dann hat sich seine Welt völlig verändert, weil der war gewohnt, riesen Spaziergänge zu machen, die ja seine Hauptinspirationsquelle waren. Dann durfte er sich nicht mehr bewegen, also nicht mehr exzessiv bewegen, musste seine Ernährung umstellen, musste sich vorsehen. Und das alles hat ihn sozusagen auf sich selbst zurückgeworfen. Und die Alma beschreibt dann sehr schön, wie genau in diesem Moment er diese chinesischen Gedichte geschenkt bekam. Also deutsche Übersetzungen von chinesischen Gedichten aus dem 8. Jahrhundert und dann sich mit dieser Dichtung, die von Abschied redet, vom Abschied vom Herbst des Lebens, vom Abschied von der Lebensfreude, vom Abschied vom Leben und Aufgehen in der Natur, dass er sich sehr stark mit denen identifiziert hat, weil sie sehr genau beschrieben haben den Punkt seines Lebens, an dem er sich da befunden hat. Und diese Identifikation spürt man auch, also der Maler in seiner exzessiven, wie soll man das denn sagen, Selbststilisierung, hat dann an den Bruno Walter geschrieben, ja, diese Lieder sind unendlich melancholisch und also ich kann gar nicht die Abgründe schildern, die dort beschrieben werden. Ich persönlich finde sie jetzt gar nicht so abgrundtief melancholisch. Ich finde sie teilweise auch sehr tröstlich. Der Abschied endet ja dann in einer großen Vision. Also der Zyklus ist quasi zweiteilig. Es gibt 5 Lieder, die dauern eine halbe Stunde und das letzte Lied dauert dann auch nochmal eine ganze halbe Stunde. Der berühmte Abschied. Und dieser Abschied, ein Mann undefinierten Alters nimmt von seinem Freund Abschied, erwartet, dass sein Freund kommt, um das letzte Lebewohl zu sagen. Und der geht dann sozusagen in die Natur und geht in der Natur auf. Und am Ende blüht ewig das Firmament auf. Also das ewige Aufblühen des Frühlings, das über den Tod des einzelnen Menschen hinausweist, das ist ja das, was den Zyklus eigentlich krönt und beendet. Also das ist natürlich schon ein trauriger Zyklus, der hat aber auch seine humoristischen Seiten, also dieser Pavillon aus Jade und die jungen Menschen, die sich da vergnügen. Und auch das Trinklied vom Jammer der Erde, mit dem das Ganze beginnt, ist ja auch nicht vollkommen ernst zu nehmen. Der Maler wollte das ja ursprünglich Trinklied von der Erde nennen, nicht Lied von der Erde. Dann wäre das schon etwas ironisch gebrochen gewesen. Und die Alma hat sich sogar an den Titel Trinklied vom Jammer der Erde erinnert, so wie der erste Satz heißt, für den ganzen Zyklus. Also es ist jetzt nicht ohne ironisches österreichische Brechung das Ganze. Das hat der Maler nur in seinem Leid und seinem ganzen Elend selbst fast überhaupt nicht wahrgenommen, dass es doch ein sehr menschliches Stück ist mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten.
Hören Sie selber gern Mahler?
Das Lied von der Erde höre ich sehr gern, ja. Ich liebe die 5. Symphonie von Mahler. Ich finde, da ist alles drin, was man von Mahler lieben kann, muss. Da ist ja auch seine Liebeserklärung an die Alma drin in Form des berühmten Adagettos, was nur leider immer viel zu langsam genommen wird und was durch diesen Film, Visconti-Film, Der Tod in Venedig leider so verdorben ist. Das ist keine Todesmusik, das ist eine Liebesmusik, dieses Adagetto. Und da ist alles drin, die Militärmärsche, die jüdischen Melodien, dieses Kämpferische, das Ekstatische, dieser riesige Tanz in der Mitte. Also alles, was Mahler so besonders macht, ist in der 5. gebündelt. Das Lied von der Erde höre ich sehr gerne. Ich habe große Schwierigkeiten, die 9. zu ertragen, die eigentliche 9. Weil die 9. ist dann einen deutlichen Schritt weiter. Die 9. beginnt schon mit einem Herzschlagmotiv. Also von einem, der halt spürt, dass sein Herz irgendwann nicht mehr schlagen wird. Und das gewinnt so peinigende Züge mitunter, also gerade im letzten Satz, dass das schon wirklich ein schwieriges Stück ist. Also da muss man schon viel mitbringen, um das auszuhalten, die 9. von Mahler.
Gut, also Mahler ist was für Spezialistinnen, wobei vielleicht nur im Konzert, weil Mahler kommt doch sehr oft als Filmmusik vor und dort geht das total gut.
Ja, nee, ich will jetzt sagen, für Spezialistinnen, das glaube ich gar nicht. Mahler hat einen sehr breiten Zugang. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der von diesem Urlicht zum Beispiel in der 2. Symphonie oder von dem Auferstehen am Ende nicht total gerührt und gepackt ist. Es gibt niemanden, der diese Orchestermassen, diese brillante Instrumentierungskunst oder so, der das nicht bewundern würde, der das nicht voller Begeisterung aufnimmt, der da nicht gepackt ist. Aber man muss halt disponiert sein. Also es ist jetzt etwas, was eine Musik, die einem so zwingt und einem so viel abverlangt als Hörer, dass man es nicht zwischendrin hören kann. Denn das ist eine Musik, die ist genau wie der Mahler selbst. Der Mahler hat von seiner Frau und seinen Kindern absolute Unterordnung verlangt. Und genauso verlangt er posthum vom Hörer Unterordnung. Zuhören, still sein, anbeten, mitleiden. Und das will man ja nicht immer, wenn man im Konzertsaal sitzt. Und deshalb ist der Mahler eine Musik für besondere Momente. Und das, was dann auf der Filmseite davon übrig bleibt, sind die Exzerpte der besonderen Momente. Das ist ja klar. So. Natürlich, und man muss dazu sagen, dass die großen Filmkomponisten, also wie zum Beispiel Erich Wolfgang Korngold, der Begründer der symphonischen Filmmusik in Hollywood, der kam natürlich aus dieser wienerischen Jahrhundertwende-Musik, zu der Mahler gehört. Er kam aus dem Mahler-Idiom. Deshalb wirkt es auf uns oft so filmmusikalisch, obwohl er das gar nicht so gemeint haben kann, weil da gab es ja noch gar keinen Tonfilm oder Stummfilm.
Mahler als das große Genie, das er sich wohl auch selbst hat er sich so gesehen, auch wenn es vielleicht nicht so ausgedrückt hat. Und die Alma, die unter ihm und seiner Größe gelitten hat, deswegen auch viel auf Kuren sein musste und weg war. Was die Alma mit wem anderen gemein hat, war ihre unglaubliche Schönheit. Und das führt uns dann zu unserem nächsten Podcast, weil, das wissen Sie jetzt noch gar nicht, aber das habe ich jetzt schon ausgesucht. Das nächste Mal sprechen wir über Fuchs. Und in unserer nächsten Fuchsoper, die wir im Sommer präsentieren, geht es um die schönste überhaupt, nämlich um die Psyche, um die Psyche. Darüber reden wir eigentlich weniger um die Oper, sondern wahrscheinlich eher um die Umstände, wie sie entstanden sind und warum. Jetzt noch ganz kurz zurück zum Mahler, weil die Musik in diesem Podcast kommt aus einem Konzert, das wir vor kurzem gegeben haben in unserem Osterfestival Psalm. Da hat das Orchester aus unserem Hause das Lied von der Erde gespielt und das finden Sie hier in diesem Podcast und auch auf Spotify extra anzuhören. Wir freuen uns jedenfalls darauf, wenn Sie wieder mit mit dabei sind das nächste Mal, auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Kommen Sie zurück und hören Sie dann die nächste Geschichte über den Johann Josef Fuchs. Danke, Herr Böhmer, dass Sie mit dabei waren. Es war mir eine Freude und wir sehen uns bald wieder.
Ja, vielen Dank und gute Zeit.